Als Single solltest du dein Glück nicht auf später verschieben. Das zumindest ist die Meinung von Sina Hottenbacher, Autorin des Buchs Single Life. Heute ist sie bei mir zu Gast und gemeinsam mit dem Theologen und Evangelisten Markus Wesch sprechen wir über erfülltes Single-Sein. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Herzlich willkommen, ihr beiden. Richtig schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Freuen uns sehr, ja. Danke.
Sina, du bist schon lange Single und hast bei dem Thema auch so eine innere Reise hinter dir. Wenn du heute auf dein Leben schaust, wie geht's dir denn mit dem Single-Sein?
Heute würde ich sagen, ich habe Frieden damit geschlossen. Und um Bonhoeffer zu zitieren, würde ich sagen, ich kann ein erfülltes Leben leben, auch mit unerfüllten Träumen.
Das war ja aber nicht immer so, ne? Du hast ja auch ganz unterschiedliche Phasen erlebt. Nimm uns da mal ein bisschen mit hinein. Wie war das für dich?
Ich habe lange gehadert mit dem Single-Sein und habe das so als Übergangsphase empfunden und habe immer darauf gewartet, dass irgendwann der Prinz kommt und mich rettet und ich dann glücklich werde. Also habe immer gedacht, das Glück ist an einer Partnerschaft geknüpft. Und das hat mich sehr auch zurückgehalten. Ich habe zum Beispiel lange keine Wohnung gesucht, obwohl ich unglücklich mit meiner Wohnung war, weil ich dachte, na ja, wenn ich heirate, dann können wir ja dann eine eigene Wohnung irgendwie finden.
Das lohnt sich jetzt noch
nicht. Das lohnt sich jetzt noch nicht, genau. Mhm. Und habe da mir im Grunde stand ich mir selbst im Weg, lange Zeit dadurch auch.
Und gab es dann irgendwann so einen Wendepunkt, an dem sich deine Perspektive verändert hat?
Den gab es tatsächlich. Und zwar war das in der Corona-Zeit. Da sind auch sehr viele Einsamkeitsgefühle hochgekommen und ich habe sehr unter dem Single-Sein gelitten. Mhm. Und da war ich in einem Urlaub in Italien und plötzlich sind alle Dämme gebrochen. Und ich habe bitterlich geweint und habe das richtig betrauert, dieses Was-wäre-wenn. Habe das betrauert, dass ich immer noch Single bin und habe auch Gott angeklagt. Und ich würde aber im Nachhinein sagen, dass dieser Tiefpunkt eigentlich zum Wendepunkt geworden ist. Weil ich dann angefangen habe, das alles auch wirklich zu hinterfragen. Und ich habe das erste Mal die Fragen zugelassen, was wäre, wenn ich für immer Single bleibe? Und wenn dem so wäre, wie möchte ich mein Leben gestalten, dass es mich erfüllt und dass es Gott ehrt. Und das war für mich dann der Beginn von so einer Heilungsphase, von so einem Prozess, der mir geholfen hat, da wirklich Frieden mitzuschließen.
Und das so anzunehmen, deinen Beziehungsstatus.
Genau. Ja.
Danke fürs Teilen.
Gerne.
Markus, du bist verheiratet, aber du bist trotzdem viel in Gemeinden und Jugendgruppen unterwegs. Es ist wichtig, gerade über dieses Thema Single-Sein zu sprechen. Warum denn?
Also ich bin verheiratet, das ist richtig. Allerdings war ich bei unserer Hochzeit 48, stellt euch vor. Von daher kann ich also sehr wohl die eine Lebenssituation gut nachvollziehen, als auch jetzt die des Ehemanns.
Seit wann bist du jetzt verheiratet?
Seit 12 Jahren im Sommer, genau. Ich bin nicht alleine mit dem Thema in Gemeinden unterwegs. Aber es ist mir in der letzten Zeit sehr wohl wichtig geworden, weil es wahrscheinlich viele gibt, wie du das geschildert hast, die wirklich mit der Situation, in der sie sich befinden, hadern und deswegen irgendwie auch nicht aktiv werden in ihrem Glaubensleben oder eben ihr Leben gestalten und freudig auch mit Jesus auf dem Weg sind. So, das tut mir einfach leid, das ist die eine Sache. Und dann gibt es natürlich, wenn ich in Gemeinden über so ein Thema spreche, die große Fraktion derer, die einer Familie angehören und die vielleicht manchmal auch so ein bisschen abfällig auf die Singles gucken, vielleicht Singles unbewusst, das würden sie so nicht aussprechen, aber so ein bisschen als Christen zweiter Klasse ansehen oder so.
Ja, und ich glaube, Ratschläge, die dann auch immer kommen oder Ratschläge.
Genau,
oder,
das wird manchmal verbalisiert, manchmal aber auch nonverbal. So, das spürt man auch so ein bisschen. Ja. Das ist nicht in jedem Kontext so und so. Und ich glaube, beiden Gruppen kann geholfen werden. Ich glaube, den Singles kann geholfen, aber auch den anderen kann geholfen werden, wirklich auch vollwertige Glaubensgeschwister in denen zu sehen, die nicht verheiratet sind.
Wie du hast schon gesagt, du warst bis du 48, warst Single, also eine ganz schön lange Zeit. Wenn du das jetzt mal in aller Kürze zusammenfassen müsstest, wie hast du denn dein Single-Sein erlebt? Was war so ein dominierendes Gefühl?
Ja, es war bei mir, das sage ich ehrlich, nicht das Gefühl der Einsamkeit. Also das ist sicherlich auch bei jedem unterschiedlich und das will ich auch nicht bagatellisieren, denn Einsamkeit ist ein ganz großes Thema. Das habe ich jetzt in Umfragen erst gesehen, dass also ein Drittel der Deutschen sich teilweise einsam und 20% sehr einsam fühlen. Also das will ich wirklich ernst nehmen, zur Kenntnis nehmen. Aber das Gefühl habe ich nie so empfunden. Wenn du jetzt natürlich so in einem Beruf wie ich bin als Prediger in vielen Gemeinden, Veranstaltungen, Evangelisation, da bist du oft umgeben von Menschen. Ich kann bis heute sehr gut ertragen, dann nach Hause zu kommen und alleine zu sein und kann die Stille aushalten. So. Somit war ich natürlich als einer, der nicht verheiratet war, auch sehr frei in der Zusage von Terminen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben musste, der Familie gegenüber alles abstimmen zu müssen. Das war der große Vorteil, als Single über seine Zeit frei verfügen zu können.
Mhm. Ja. Sina, du hast dich ja nicht nur persönlich mit dem Thema auseinandergesetzt, sondern du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Single Life heißt es. Das ist jetzt gerade frisch erschienen. Und das ist ja ein sehr persönliches und verletzliches Thema. Du hast gerade ein bisschen davon erzählt. Warum hast du trotzdem gedacht, hey, dieses Buch braucht es jetzt und ich mache das, obwohl es so verletzlich ist?
Also zum einen ist schreibend die Art und Weise, wie ich Dinge verarbeite. Das heißt, es war auch so eine Art Selbsttherapie, dieses Buch zu schreiben. Aber ich habe gemerkt auch, dass das Thema eben nicht nur mich betrifft, sondern so, so viele mehr. Und ich glaube, dass wenn ich einfach meine Geschichte teile, dass ich vielleicht dann andere motiviere, eben auch aus dieser Wartehaltung rauszukommen und das Leben in die Hand zu nehmen. Oder das ist mein Wunsch, dass dieses Buch motiviert und auch Mut macht.
Ich finde es total spannend, dass du von dieser Wartehaltung sprichst. Und ich glaube, das geht ja vielen Singles so, ne? Dass sie ihren Zustand so als unnormal oder als Warteposition oder so als Übergangszustand beschreiben würden. Woher kommt das, Markus?
Also das wäre sehr schade, wenn es tatsächlich als unnormal empfunden würde. Das heißt ja, der verheiratet ist, der ist normal und die anderen, da stimmt irgendwas nicht. Es ist vielleicht ungewöhnlich, das mag schon sein, das ist aber schon was ganz anderes. Wie kommt das? Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass viele Ehepaare nach außen hin ein Bild abgeben von einer perfekten Ehe. Und dass dann bei Singles manchmal so ein bisschen der Eindruck entsteht, so eines ganz idealisierten, glorifizierten Bildes. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Gell? Da fühlt man sich dann so ein bisschen im Abseits. Es nachvollziehbar, dass man nicht in der Öffentlichkeit überall über Schwierigkeiten in der Ehe redet, aber die gibt es ja auch. Wahrscheinlich wäre es gut, einfach auch offener, ehrlicher, gerade im Kontext einer Gemeinde mit Schwierigkeiten umzugehen.
Mhm. Ja. Sina, was denkst du, welche gesellschaftlichen Narrative haben vielleicht auch dieses Denken geprägt oder prägen es?
Also ich glaube, dass wir immer noch sehr stark in der Gesellschaft dieses traditionelle Familienbild verankert haben. Und das ist auch erstmal nichts Schlimmes, weil Familie ist ja was total Schönes und auch was Erstrebenswertes. Ich sage ja auch von mir, dass das immer noch ein Wunsch ist, den ich hege. Ich glaube nur, dass wenn du von überall, von den Medien, von klein auf die Märchen und die Geschichten immer suggeriert bekommst, dass das Ziel im Leben sei, zu heiraten, dann verschiebt sich so ein bisschen das eigene Selbstbild auch, wenn das bei dir eben nicht eintrifft. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein gesellschaftliches Narrativ ist, was es zu überarbeiten gilt und wo, glaube ich, auch die Gesellschaft langsam ins Umdenken kommt, weil eben immer mehr Menschen alleine leben und da einfach diese Gruppe auch immer größer wird oder zumindest sichtbarer. Vielleicht gab es sie auch vorher schon, aber eher so im Stillen und heimlich. Aber es gibt einfach jetzt unglaublich viele Single-Haushalte zum Beispiel und das macht es deutlicher. Und ich hoffe, dass da einfach dieses gesellschaftliche Narrativ sich auch so ein bisschen wandelt.
Mhm. Gesellschaftliche Bilder sind ja das eine und für Christinnen und Christen stellt sich dann noch eine ganz andere Frage, nämlich, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Single sein?
Also zunächst mal haben wir in der Bibel ja eine ganze Reihe ganz positiver Beispiele von Singles. Altes Testament, Jeremia war nicht verheiratet. Ich denke auch an Ruth, Das war eine Witwe, die lernen wir in der Bibel als Witwe kennen. Über die Zeit ihrer Ehe, da erfahren wir nicht viel. Das ist ja auch Single sein, wenn einer mal verheiratet war. Aber auch im Neuen Testament, Johannes der Täufer war nicht verheiratet, Paulus war nicht verheiratet. Und das sind alles Vorbilder. Auch von der Frau eines Daniel weiß ich nichts, habe ich nicht kennengelernt. Also es gibt da eine ganze Reihe Beispiele. Paulus äußert sich ja auch mal zu diesem Thema. Das tut er im 1. Korintherbrief. Da ist tatsächlich die Rede von einer Gabe, einer Gnadengabe, unverheiratet zu sein. Die Frage habe ich manchmal gestellt bekommen. Markus, hast du die Gabe der Ehelosigkeit? Ich konnte damit immer wenig anfangen, muss ich sagen. Und wenn ich dann mich mal so mit den Gaben, die Gott in der Gemeinde gegeben hat, beschäftigt habe, in den Auflistungen in Römer 12, 1. Korinther 12, da fehlt diese Gabe der Ehelosigkeit. Und trotzdem wird dasselbe Wort gebraucht, dass Paulus sagt, ich wünschte, alle wären wie ich. Das ist ja schon mal auch eine starke Aussage. Und dann sagt er, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe, Charisma, von Gott, der eine so, der andere so. Also er teilt das auch auf und sagt, also jeder bekommt von Gott etwas zugeteilt, der eine so, der andere so. Im ganzen Zusammenhang geht es um schwierige Zeiten. Also Paulus spricht da von Zeiten der Not und so. Und man hat den Eindruck, dass zu dieser Zeit schon die Christen damit rechneten, jetzt fängt die Endzeit an, das, was Jesus angekündigt hatte. Und in diese Situation sagt Paulus, ja, es mag sein, vielleicht sind sogar Fragen gestellt worden, entsprechend von den Korinthern. Also das Kapitel beginnt nämlich so, wie ihr mir geschrieben habt, ich äußere mich dazu, es gab einen Briefverkehr. Vielleicht haben sie gefragt, lohnt es sich eigentlich noch bei diesem Widerstand, den wir erleben, zu heiraten? Und Paulus geht da ganz seelsorgerlich drauf ein. Denn es ist natürlich nachvollziehbar, dass wenn die Zeiten stürmisch werden, die Verantwortung für eine Frau und Kinder besonders groß ist. Von daher ist die Frage berechtigt. Aber ich glaube nicht so sehr, dass Paulus mit diesem Charisma meint, die besondere Fähigkeit, alleine glücklich leben zu können, sondern vielmehr einen zugeordneten Stand. Und wenn er sagt, der eine so, der andere so, dann meint, die einen sind verheiratet, das andere so. Und ich glaube, wenn wir da von einer Gabe sprechen und das einfach auch als ein Geschenk annehmen, auch mit allen Vorteilen, die es hat, also ich sehe ja nun als einer, der lange unverheiratet war und jetzt verheiratet bin, Vor- und Nachteile. Ich hatte Vorteile, als ich Single war, habe jetzt ganz andere Vorteile als einer, der verheiratet war. Aber der eine so, der andere so. Und ich denke, es ist wichtig, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Also das ist ein spannendes Kapitel. Wer das einfach so theologisch mal ein bisschen nachvollziehen will, dem empfehle ich mal, das wirklich zu studieren, was Paulus da ausführlich in 1. Korinther Kapitel 7 schreibt.
Also Paulus beschreibt quasi Ehe und auch Single-Sein als gleichwertig. Verstehe ich das richtig?
Genau, in jedem Falle nicht. Also wenn er sich selber sogar als ein Vorbild oder als ein Beispiel darstellt, er sieht das, genau, er sagt, ich wünschte, alle wären so wie ich. Das klingt so in diesen Zeilen. Und damit ist es ein wirklich ganz positives Bild von unserem Thema heute. Mhm.
Ja. Jetzt leben wir das in der Praxis ja oft ganz anders. Also zumindest erlebe ich das so in unseren Kirchen, dass oft so suggeriert wird, hey, Ehe ist so die höchste und die heiligste Form der Beziehung und alles andere ist erstmal so zweitrangig oder so Christsein zweiter Klasse, wie du das vorhin beschrieben hast. Woher kommt diese Kluft?
Ich glaube, also viele Leute, die die Ehe so glorifizieren, die zitieren ja immer, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Und das ist ja auch richtig. Ich würde diesen Satz absolut unterstreichen. Ich glaube nur, dass das zu kurz gegriffen ist, wenn man das nur auf die Ehe bezieht. Ich glaube, dass Gemeinschaft eben viel weiter zu fassen ist und auch Freundschaft einschließt und auch Beziehung zur eigenen Familie, also auch zur Herkunftsfamilie zum Beispiel oder Beziehungen in Gemeinden pflegen, Hauskreise. Ich glaube, dass das viel weiter gefasst ist, als die Gemeinden das immer suggerieren. Aber dieses traditionelle Familienbild ist eben in den Gemeinden noch viel, viel mehr verankert, als sogar in der Gesellschaft verankert ist. Das ist mein Eindruck. Also da wird man eher gefragt, warum man noch Single ist und nicht, du bist Single, Punkt.
Ich sehe das auch so. Also wir sind auf Beziehungen ausgerichtet, von Gott auch so gewollt. Im Kontext der Bibel ist es erstaunlich, wie positiv über das Single-Sein gesprochen wird. Auch Jesus hat das mal ähnlich gesagt, dem es gegeben ist und so. Ich glaube, Matthäus Kapitel 19 ist es, da äußert sich Jesus auch dazu. Und wenn man überlegt, im Talmud zum Beispiel heißt es, ein Mann, der mit 20 nicht verheiratet ist, lebt in Sünde. So, wenn man vor diesem Hintergrund, wenn das also die vorherrschende Sicht war des Unverheirateten, also ich glaube, die Stigmata in der antiken Zeit waren noch stärker, absolut, als das heute der Fall ist, ist es erstaunlich, wie wirklich neutral oder positiv die Bibel über Single sein redet. Mhm.
Und trotzdem verspüren ja viele Singles auch eine Sehnsucht nach Partnerschaft. Ne? Du hast es auch gesagt, dass es bei dir so ist. Wie geht man denn mit dieser Sehnsucht auf eine gute Weise um, ohne sich von ihr komplett bestimmen zu lassen, Markus?
Es ist ja ein Unterschied, ob einer mit 25 Single ist oder mit 45 oder mit 75. Da gibt es ja ganz unterschiedliche, ganz individuelle Lebenskonzepte. Ich glaube, wichtig ist, wenn man diese Sehnsucht empfindet, das ist ja schon mal ein Hinweis dafür, dass Gott einem vielleicht auch diesen Status, Single zu sein, gar nicht dauerhaft unbedingt nahelegt. Also wenn ich Paare nur in Form von Schuhen ertragen kann und ansonsten immer verzweifelt bin ich, wenn ich verliebte Paare sehe, dann ist es vielleicht auch nicht mein Weg. So, und dann glaube ich, ist schon wichtig, dass man sich nicht verkriecht. Ich glaube, Einsamkeit ist, das verschlimmert oft das Problem noch mehr, dass man mitfeiert, wo gefeiert wird. Man fühlt sich nicht immer wohl dabei. Manchmal ist man so das fünfte Rad am Wagen. Und trotzdem dabei zu sein, sich mitzufreuen. Vielleicht kommt der Tag, wo man sich freut, dass, wenn man seinen großen Tag hat, diese Freunde dann da sind, die einen auch feiern. Dann aber auch die gegenwärtige Situation zu nehmen, wie sie ist. Ich habe ein tolles Zitat gelesen von Haddon Robinson. Der hat gesagt, nicht alleine das ausgegebene Blatt ist wichtig, sondern auch, wie man spielt. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn die jetzt gerade gegenwärtige Situation ist, wie sie ist, dann will ich damit spielen, um im Bild zu bleiben und will das Beste draus machen, will mich Gott zur Verfügung stellen, besser als ich das wahrscheinlich als Verheirateter machen könnte. Das Spielen ist wichtiger als was man zugeteilt bekommt.
Ja, ist ein starkes Bild. Ja. Sina, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast mittlerweile so deinen Frieden mit diesem Beziehungsstand geschlossen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, gibt es bestimmt, so wie in jeder Beziehungsform, es Momente gibt, wo es einem schwerer fällt. Ne? Ich glaube, das ist gar nicht auf Singles beschränkt. Das empfinden bestimmt Menschen, die in der Ehe leben, auch so anders. Aber trotzdem gibt es auch da schwere Momente. Wann ist denn für dich Single-Sein so am schwersten?
Ich glaube, bei Familienfeiern wie Weihnachten, wenn alle mit Partner und Kinder kommen, oder ganz besonders schlimm war es letztes Jahr bei der Trauerfeier von meinem Opa. Da sind, als wir dann von der Trauerhalle zurückgelaufen sind oder hingelaufen sind zum Grab und alle haben sich an ihrem Partner festgekrallt. Und ich stand da so als ja wirklich fünftes Rad am Wagen, habe mich dann irgendwie noch bei meiner Mutter noch mit eingehakt. Das waren so Momente, da fällt es einem schon schwer, wenn man alleine ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Und wie gehst du mit solchen Momenten um? Hast du da, wenn jetzt andere Zuschauerinnen und Zuschauer das ähnlich empfinden, hast du da irgendwelche Tipps?
Also ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich da ehrlich macht. Und zum Beispiel vor Weihnachten oder so bereite ich mich auch innerlich einfach vor, indem ich mir einfach sage, das ist jetzt so. Und das ist ja auch was voll Schönes. Ich liebe ja meine Nichten und meine Neffen und auch die Partner von meinen Geschwistern habe ich total gerne. Also es ist ja auch ein schönes Beisammensein. Aber einfach innerlich ein bisschen darauf vorbereiten, dass das jetzt eine Situation ist, wo vielleicht diese Sehnsucht kommt, wo sie stärker ist. Und danach, das ist, finde ich, immer ganz wichtig, auch sich selbst was Gutes tun. Ob man dann einfach eine Freundin trifft oder ein längeres Telefonat mit jemandem hat, um einfach auch Gemeinschaft zu leben und so ein bisschen nachzunähren, was einem vielleicht in den Situationen gefehlt hat.
Mhm. Ja. Wie schafft man es denn jetzt so als Mensch, der sagt, hey, ja, ich struggle einfach damit. Ne? Ihr habt beide davon gesprochen. Es geht darum, auch Frieden mit dem zu schließen und trotzdem zu einem Annehmen und zu einem erfüllten Single-Sein, sage ich mal, zu kommen. Wie schafft man das? Was sind so erste konkrete Schritte, die man in die Richtung gehen kann?
Also ich kann ja nur von mir sprechen. Mir hat das geholfen, mich erstmal ehrlich von mir selbst zu machen und zu sagen, da ist ein Mangel oder da fehlt mir was. Und ich habe lange in dieser Warteposition angehalten. Erstmal, das war die erste Erkenntnis, die war total wichtig. Und dann den Mut zu haben, sich dann auch den Ängsten, den Selbstzweifeln und all dem, was irgendwie so an Lügen auch so auf einen draufliegen, zu stellen und da auch aufzuräumen und so einen Heilungsweg zu gehen. Das hat mir total geholfen. Und dann einfach auch zu lernen, gut Gemeinschaft zu leben. Also das hatte ich auch in meinen schwersten Phasen. Ich habe ganz tolle Freunde, ich habe eine tolle Beziehung zu meiner Familie. Aber das dann auch gerade dann, wenn vielleicht wieder die Sehnsucht stark wird, besonders stark zu leben, Gemeinschaft zu suchen zu Menschen, die einem einfach nahestehen und die einem gut tun.
Lass uns zum Abschluss nochmal vom Persönlichen jetzt auf den Gemeindekontext gehen. Was ist eure Perspektive? Wie schaffen es Kirchen, Gemeinden, alle Menschen unabhängig vom Beziehungsstand zu integrieren, dass sie sich wirklich Teil davon fühlen? Also was müsste sich da in Kirchen verändern?
Also ich glaube, ganz wichtig ist ja, dass die Gemeinde sich wirklich als eine Familie versteht. Es dürfte eigentlich in Gemeinden von Jesus keine einsamen Leute geben. Also ich wünschte, dass da wirklich offene Häuser sind. Ich finde es manchmal so traurig, dass es Gemeinden offensichtlich gibt, wo man am Sonntag zusammenkommt, man geht auseinander, man hat die ganze Woche über überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist so ein formelles Gottesdienstbesuch und eine Frömmigkeit. Aber Gemeinde ist ja sehr viel mehr. Beziehungen zu vertiefen und auch in Kleingruppen, auch so ein Thema wie heute Abend mal aufzugreifen. Aber das könnte sogar vielleicht unangenehm sein. Gell? Aber wichtig ist einfach, dass man sich kennt, dass man Familie lebt als Gemeinde.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich finde es wichtig, dass alle mitgedacht und auch mit eingebunden werden. Also zum Beispiel bei uns in der Gemeinde hat unsere Pastorin mal uns Single Ladies, wir sind halt mehr Frauen als Männer, wie in den meisten Gemeinden, alle mal zu sich eingeladen und einfach gefragt, hier, wie geht's euch denn gerade in der Gemeinde als Single? Seid ihr gut aufgehoben? Fehlt euch etwas? Und das fand ich total wertschätzend.
Also einfach dieses Gesehen werden.
Mhm. Aber auch bei Predigten, also ich war letztens in einem Gottesdienst zu Besuch, da hat der Pastor 35 Minuten über Treue gesprochen und ausschließlich Paare angesprochen. Also ich habe mich überhaupt nicht wiedergefunden in meiner Lebenswirklichkeit und verstehe mich nicht falsch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Pastor seine Familie als Beispiel nimmt. Aber wenn die komplette Predigt komplett an meiner Realität vorbeigeht, dann fühle ich mich nicht gesehen.
Und ich glaube, das ist ja oft so, ne? Also genau. Dass gerade in Predigten einfach meistens Beispiele aus dem Ehekontext verwendet werden.
Genau, und ich meine, das würde, glaube ich, genauso auch Menschen oder Eltern mit kleinen Kindern gehen. Wenn nichts angeboten wird für ihre kleinen Kinder, dann fühlen sie sich auch nicht gesehen. Also ich glaube, das betrifft gar nicht nur die Singles, sondern man muss einfach gucken, wer geht bei uns in die Gemeinde und wie sind die Personen vertreten? Wie ist die Gemeindeleitung zusammengesetzt? Ist da eine gewisse Diversität? Also haben wir da genug, haben wir da auch Singles vertreten? Sind Männer und Frauen vertreten? Sind Paare, also verheiratete Menschen vertreten. Einfach der Mix, der macht das. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Mhm. Und wenn jetzt unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Menschen dabei sind, die jetzt vielleicht nicht Single sind, sondern in einer Beziehung verheiratet sind und sagen, hey, ich möchte da gerade auch in meiner eigenen Kirche sensibler damit umgehen und besser auf Singles eingehen. Was sind erste Schritte, die ihr ihnen empfehlen könntet?
Ich habe von einer Frau gelesen, die über eine Single-Freundin erzählt hat, dass sie in der Gemeinde gewisse Aufgaben wahrnimmt, dann aber krank im Bett lag und niemand ist gekommen, hat man nach ihr gefragt. Als sie wieder halbwegs gesund war, wurde es ganz selbstverständlich genommen, dass sie ihre Ehrenämter da wieder aufnimmt und so. Das ist traurig, dass man also darauf achtet. vielleicht mehr auf die achtet. Die, die in Familienkonstellationen leben, haben ja Menschen um sich herum, die auf sie achten. Aber dass man sich das wirklich auch mal, vielleicht den Namen auch mal aufschreibt, für diese Leute besonders betet und sie stärker im Auge behält, wenn sie jetzt mal nicht da gewesen sind, dass man alleine, dass man mal anruft, dass man sich meldet und ihnen das Gefühl gibt, du gehörst dazu, wir nehmen dich ernst und haben dich lieb.
Ergänzung von dir?
Also mir hat es total geholfen, bekannter Pastor, also ein Freund von mir, der auch Pastor ist, der hatte letztens eine Predigt vorbereitet zum Thema Sexualität. Und er wollte eben nicht nur aus der Brille des Familienvaters diese Predigt formulieren, sondern er hat zum Hörer gegriffen, hat mich angerufen, hat gefragt, Sina, zu dem Thema, wie geht's dir damit und was sind Punkte, die ich vielleicht aufgreifen soll für euch Singles? Jetzt kann ich natürlich auch nicht für alle Singles sprechen, aber ich fand es total wertschätzend, dass da einfach mitgedacht wurde und dass man uns einfach fragt. Und ich glaube, das würde ich mir einfach wünschen, auch den Mut von beiden Seiten übrigens, aufeinander zuzugehen, dass wir Singles den Mut haben, auch zu den Familien zu gehen und zu sagen, hey, ich lade euch mal zu mir ein oder ich nehme gerne mal eure Kinder, dann habt ihr einen schönen Abend. Und genauso, dass die Familien auch die Singles einladen, also dass da mehr ein Miteinander herrscht und nicht so ein Nebeneinander her.
Dass Gemeinschaft das wirklich
stattfindet. Mit dem Babysitting finde ich eine ganz tolle Idee. Ne? Also da kann man, also man will ja nicht nur, man will ja selber nicht nur profitieren und hier beachtet mich, sondern einfach auch die Vorteile, die man hat, anzubieten. Das ist doch toll. Ja.
Ich würde noch super gern mit euch weiterreden, aber wir müssen auf die Zeit achten. Deshalb Abschlussfrage an euch beide. Was macht euch denn ganz persönlich Hoffnung? Fang du mal an.
Also ich glaube, die Geschichte, die ich gerade geteilt habe mit dem befreundeten Pastor, sowas macht mir Hoffnung. Einfach solche Geschichten, die mir zeigen, da ist gerade was in Bewegung und da ist immer mehr Sensibilität auch da. Und ich glaube, dass Gemeinden da auch echt auf einem guten Weg sind, zumindest die allermeisten.
Hoffnung ist ja auch etwas auf die Zukunft ausgerichtetes, etwas, was man erwarten darf. Das, was ich noch hoffnungsvoll sagen möchte, ist, dass die Ehe auf der Erde ja irgendwie ein Spiegelbild ist von der Ehe, die Jesus zu seiner Gemeinde eingeht. Und dann ist da in der Offenbarung, Kapitel 19, die Rede vom Hochzeitsmahl des Lammes. Und da sind wir alle dabei. Und dann wird es keine Schmerzen mehr geben, also im Herzen, wo man sich da unverstanden fühlt. Auch die Schwierigkeiten der Ehe wird es nicht mehr geben. Wer an Jesus glaubt, gehört zu seiner Gemeinde dazu und es wird einmal perfekt und vollkommen sein in seiner Gegenwart. Das macht mir Hoffnung und ich hoffe vielen Christen auch.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Danke auch dir fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.